96. Minute.
Herzlich willkommen zur 96. Minute, dem besten 96-Podcast, den es zu hören gibt. Und wir sind hier heute mit einer Sonderfolge für euch am Start. Vorweg aber frohes Neues euch allen.
Frohes Neues.
Frohes Neues, ja.
Wie seid ihr reingekommen, Jungs?
Es ist alt. Auch wie man alt. Das über 30 machen muss.
Genau. Entspannt, auf dem Sofa. Gemütlich. Aber ich freue mich. Ist ja ein besonderes Jahr, ne? 130 Jahre.
Hannover 96,
ja. Da steht die 6 hinten, 2026 für alle 96er.
Ja. Geil. Viel Historie.
Ja.
Wir haben unser Gründungsjahr hinter uns gelassen.
Stimmt. Mhm. Steckt schon richtig in den Knochen, wir sind schon richtig alt.
Ja, Mann.
Jetzt sind wir etabliert.
Wisst ihr noch damals, 2025?
Als wir die erste Aufnahme gemacht haben.
Ja.
Letztens habe ich gehört, Test wäre die beste gewesen. Frechheit.
Auf jeden Fall, glaube ich, die meist gehörte.
Ja, bis heute.
Ja.
Vielleicht hat es ja auch einen Kultstatus schon unter unseren Fans.
Wegen dem Intro.
Vielen Dank für euer Feedback für unsere Sonderfolgen. Wir haben uns Mühe gegeben, natürlich auch zwischen den Jahren und hier und da für euch auf Instagram da zu sein. Und ja, bedanken uns hier einmal bei euch allen für das Feedback, für das Engagement und für eure Zuarbeit mit immer guten Ideen.
Und ein bisschen was lassen wir auch jetzt einfließen in unsere Update-Folge, denn warum Update? Schmadtke ist jetzt back bei 96 seit ein paar Tagen. Am 24., also an Weihnachten, lag das kleine Päckchen dann unterm Tannenbaum und Markus Mann ist gewechselt, wie es zu erwarten war, zu Salzburg. Für 2 Millionen mit Bonus noch möglich. Ich glaube, das war damals auch so ein bisschen unsere Vorhersage. Ne? Also Wunsch war 5 Millionen. Ich glaube, damit ist Kind auch angegangen, wenn ich das richtig gehört habe oder gelesen. Und am Ende haben sie sich auf 2 plus X geeinigt. Was sagt ihr dazu?
Kann man mit zufrieden sein, ne?
Also erstmal muss ich sagen, ich hatte ja in der letzten Folge, bevor wir uns in die Weihnachtspause verabschiedet haben, noch so ein leichtes Gefühl, dass Mann doch noch ein bisschen bleibt.
Stimmt.
Weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet hätte, dass dieser ganze Ablösungsprozess, Abberufungsprozess und Neuberufungsprozess jetzt so geölt dann doch lief. Ne?
Das stimmt. Auch so von beiden Seiten. Ne? Vom e.V. kam auch nicht so super viel Gegenwind, wie hätte kommen können tatsächlich, finde ich. Finde ich aber auch total gut, ehrlich gesagt, weil 96 befindet sich gerade in der Situation, dass es vielleicht wirklich darum geht, ob wir oben nochmal angreifen können, um den Aufstieg mitspielen dieses Jahr.
Also ich habe gelesen, dass wegen der ganzen Feiertage nicht dazu kam, sich zu verabschieden.
Ja.
Und er mit Leipzig ab dem 8. auch in der Türkei ist. Und
mit
er
Leipzig?
Mit Leipzig? Mit Salzburg.
Ja, mit den Dosen halten.
Alles
das Gleiche.
Mit Salzburg auch da ist. Und er will sich die Zeit nehmen und sich nochmal von den Spielern verabschieden. Und Staff und so weiter und so fort.
Ja, finde ich gut. Ich meine, 17 Leute im Kader haben da mit ihm gesprochen vor einem halben Jahr.
Ja.
Oder vor einem Jahr. Bevor sie zu 96 gekommen sind und ist dann, finde ich, auch schon nochmal ein guter Move, das zu machen.
Ne? Und gibt eine Kiste Red Bull aus oder was?
Fässchen Red Bull.
Er war ja auch so, ich glaube, er war ja im letzten Jahr auf so vielen Fotos wie noch nie in seiner Karriere.
Ja.
Glaubt ihr, er sammelt die oder legt das seiner Bewerbungsmappe bei?
Das Schöne ist, ich kann es ja sagen, ich bin in der Medienbranche, ne? Also man steht auch ab und an mal irgendwie, zumindest im Namen der Zeitung, das macht die Mutter. Also wenn Markus Mann noch eine Mutter hat, dann schneidet sie ihm das aus.
Okay, geil.
Ja, lasst uns nochmal drüber sprechen. Jetzt ist Markus Mann als Geschäftsführer Sport bei 96 raus. Jörg Schmadtke folgt ihm. Und es ist so ein bisschen Begriffswirrwarr bei mir im Kopf. Sportdirektor, Geschäftsführer Sport, Geschäftsführer Finanzen. Wer macht da eigentlich was, Henne? Du hast dir mal ein bisschen Überblick verschafft, ne?
Ja, auch weil es ein paar Hörer auch mal gefordert haben, dass wir nochmal so aufdröseln, wie unser Verein eigentlich aufgebaut ist. Und dann hört man ja und liest in Zeitungen dann immer so diese Begrifflichkeiten, die man aber gar nicht so richtig einordnen kann. Das wollen wir heute mal für euch ein bisschen versuchen, wobei man dazu sagen muss, dass das ja von Verein zu Verein auch mit diesen Hierarchien und diesen Begriffen mit den Berufsbezeichnungen auch total variiert. Ne? Und wir sehen schon zu, dass wir das ziemlich auf Hannover 96 zuschneiden alles. Ne?
Ja.
Also was wir ja auch schon mal angesprochen haben, ist, dass die Spitze der hierarchischen Pyramide sozusagen in einem Verein, die wird ja gebildet vom Präsidium beziehungsweise vom Aufsichtsrat. Und das ist ja bei uns zweigeteilt. Mhm. Wir haben ja dieses Zwei-Säulen-Modell. Das ist einmal die Vereinsseite mit dem e.V. und dann ist es die Kapitalseite, also die KGaA. Mhm. Und da haben wir jeweils im Aufsichtsrat zwei von der e.V.-Seite, die dann eben abstimmungsberechtigt sind, und zwei von der KGaA-Seite. Das ist auf e.V.-Seite Ralf Nestler und Sebastian Kramer.
KGaA-MK ist das eigentlich, oder?
Genau. Ralf Nestler und Sebastian Kramer, und auf der KGaA-Seite Gregor Baum und Hauke Jagau. Und die mussten jetzt über diese ganze Causa eben abstimmen. Mhm. Ne, da geht es dann darum, dass Markus Mann abberufen wird, was auch nicht so einfach geht. Also Markus Mann kann jetzt nicht sagen, ich gehe, sondern da muss dann wirklich dieses Vierergremium abstimmen.
Einstimmig.
Einstimmig, genau. Und auch die Neuberufung von Jörg Schmadtke wurde da dann in einem Atemzug, Gott sei Dank, gleich mit beschlossen. Und ja, Fabian, wie du gerade schon gesagt hast, steht natürlich hinter dieser Kapitalseite oder auf der Kapitalseite oder oben drüber oder unten drunter, wo auch immer.
Überall.
Drumherum der Aufsichtsratsvorsitzende beziehungsweise der Präsident der Kapitalseite. Der Name ist uns bekannt, Martin Kind. Und genau, also dieses Zwei-Säulen-Modell ist eben so oben drüber und kontrolliert eben die Geschäftsführung, die eben in dieser Pyramide etwas weiter unten anzusiedeln ist. Und dieser Aufsichtsrat kommt vor allen Dingen dann zum Einsatz, wenn es eben um große Investitionen oder um große Entscheidungen für die Zukunft des Vereins geht. Und das war jetzt natürlich diese Causa Mann-Schmadtke war natürlich eine sehr große, wichtige Zukunftsentscheidung, die jetzt relativ spontan getroffen werden musste, und deswegen war da dieser Aufsichtsrat so wichtig. Ja, Jörg Schmadtke ist direkt darunter sozusagen. Jörg Schmadtke ist tatsächlich zum Geschäftsführer Sport eingestellt worden sozusagen. Also er bekleidet exakt das Amt, was Markus Mann jetzt nach seinem Aufstieg im letzten Jahr innehatte bei uns.
Es hieß ja auch zwischendurch mal, vielleicht wird er erstmal Sportdirektor, ne?
Genau, und er hat jetzt aber wirklich da eine relativ machtvolle Position. Das heißt, er hat Geschäftsführung Sport, ist wirklich hauptverantwortlich für den sportlichen Bereich, hat auch die komplette Budgetverantwortung für den Sportbereich und kann auch schon Entscheidungen mit rechtlicher Wirkung treffen. Auf der Vorstandsseite gibt es noch den kaufmännischen Vorstand Henning Binzus, den die wenigsten von uns schon mal irgendwie in Aktion gesehen haben. Mhm. Der ist relativ, also ich habe ihn schon auf ein paar Fotos gesehen, seiner relativ großen Brille, aber ansonsten ist mir seine Arbeit nicht so ganz vertraut.
Er hat mich mal sehr freundlich in seinem A5 den Gehweg rübergewunken. Er hat mich also quasi so vorgelassen. Ein sehr freundlicher, aber ein bisschen unscheinbarer Typ.
Genau, und er steckt auch hinter den Mahnungen, wenn ihr eure Mitgliedsbeiträge nicht zahlt, hat irgendwo er auch was mit zu tun.
Früher oder später, ja. Ganz am Ende, wenn ihr über Jahre
die dritte nicht gezahlt Mahnung, habt.
Genau,
dann kriegt ihr einen Mahnung. Brief von ihm.
Genau, und in dieser Geschäftsführung unter diesem Aufsichtsrat, unter dem Präsidium, gibt es eben noch innerhalb von Vereinen mögliche andere Posten, Geschäftsführung, Marketing, Geschäftsführung, Arena beispielsweise und so weiter und so fort. Also das wird dann einfach thematisch aufgeteilt. Und für uns ist jetzt aber heute vor allen Dingen eben dieser Geschäftsführer Sportposten interessant, den Jörg Schmadtke jetzt bekleidet. Also er, da kommen wir später nochmal kurz drauf, war damals schon bei uns auch Geschäftsführer Sport. Mhm. Nachdem er 2 Jahre Sportdirektor war, von 2009 bis 2011, ist er dann aufgestiegen. Also weil ich hätte jetzt gedacht, er hatte diesen Posten, den er jetzt hat, der ja relativ machtvoll ist in der Hierarchiepyramide, noch nicht inne bei uns. Darunter ist dann eben der Sportdirektor. Und jetzt gehen wir mal einmal zurück. Also der Sportdirektor, der
Schrägstrich sportlicher Leiter.
Genau.
Ja.
Der ist eben für die sportliche Ausrichtung zuständig. Der stellt den Kader zusammen. Der ist auch hauptsächlich involviert bei Trainerentscheidungen. Also wird der Trainer behalten, wird er entlassen, welchen Trainer holen wir? Und ist vor allen Dingen für die Verzahnung von Akademie und Profis zuständig. Und diesen Sportdirektorposten, den hat ja aktuell Ralf Becker noch inne. Mhm. Und da muss man sich also jetzt nochmal wirklich zu Gemüte führen, dass ja in dem letzten Sommer Markus Mann auf die Ebene des Geschäftsführers gehoben wurde und wir ja schon die Frage gestellt haben, wie viel Lüfte und wie viel Bäcker stecken eigentlich jetzt in diesem Sommer in Markus Manns mhm. Arbeit drin, weil Markus Mann ist sozusagen ja gar nicht mehr der so am Trainingsplatz stand.
Absolut.
Genau. Ne? Also der ist sozusagen der Mann am Schreibtisch mhm. oder am Handy, der dann letztendlich auf den grünen Knopf drückt. Aber den Rest haben, würde ich jetzt mal vermuten, im Sommer hauptsächlich Lüftel und Bäcker gemacht. Denn Lüftel war ja unser Chef-Scout und Scouts und Kaderplaner sind in der Hierarchiepyramide relativ weit unten von der Bedeutsamkeit im Verein, also von dem, was sie verdienen und so. Aber wir haben es vorhin gesagt, eigentlich sind es mit die wichtigsten Posten in dieser Pyramide, weil sie einfach dafür zuständig sind, wie Trüffelschweine eben
durch den Markt zu gehen,
gehen, sich auch mal an den Fußballplatz zu stellen und sich mal irgendein räudiges norwegisches Spiel anzugucken.
Das würde ja auch irgendwie unterstreichen, warum dann so ein Lüftel von Schalke angesprochen wird, nachdem er jetzt so einen Kader vielleicht zusammengestellt hat, ne? Ob er nicht sich auch vorstellen kann, für die Knappen zu arbeiten.
Das ist ganz genau die Erklärung dahinter, weil man fragt sich ja als Laie, der jetzt Zeitungen liest und Fernsehen guckt, wie ist ein Schalke jetzt auf den Lüftel aufmerksam geworden?
Jeder hat seine eigene Auslegung dieser Ämter auch irgendwie inne. Das Beispiel eines Scouts. Die Frage ist, ob nicht auch ein Sportdirektor oder ein sportlicher Leiter, wie wir ihn eben genannt haben, nicht auch diese Personal übernehmen kann. Ne? Also so wie es Schmadtke damals bei Liverpool gemacht hat, da gab es ihn und darüber gab es dann noch den Inhaber des Vereins und es gab Jürgen Klopp. Aber Jürgen Klopp war nicht nur Trainer, sondern auch Manager. Das heißt, er hat im Prinzip auch die ganzen, also er hat gesagt, ich brauche jemanden und er hat dann auch die Transfers freigegeben. Das heißt, da war es der Trainer, der dann viel mehr Management gemacht hat. Ja. Die Frage, die ich mir so stelle in dieser ganzen Causa Schmadtke, Lüftel etc., es wurde bei uns jetzt aktuell noch nicht einmal über einen Nachfolger für Lüftel gesprochen.
Ja.
Und ob der jetzt überhaupt gewünscht, gefordert, gebraucht ist oder ob das jetzt Bäcker mit Schmadtke erstmal macht und Titz gegebenenfalls irgendwie noch mehr Kader.
Ja, Titz scheint ja auch seine Listen zu führen.
Genau.
Ne, wir kommen ja nachher so ein bisschen auf die möglichen Transfers, die schon gescheiterten möglichen Transfers. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da jetzt so viel Vertrauen in den Trainer setzt, dass man sagt, hau mal die Liste auf den Tisch, ne, und wir gucken mal, was möglich ist. Und auch Schmadtke wird wahrscheinlich sagen, ich habe jetzt x Kontakte, ich weiß, die kann ich mal anrufen. Ne, und dann springen da so ein paar Spieler vielleicht mal rüber, über die man dann mal so spricht in Ruhe. Ne?
Ja.
Ich habe hier gerade mal ein Foto geöffnet, was ich euch zeige. Da reicht Max Lüftgel Peter Brownt die Hand. Und Peter Brownt war schon Scout bzw. Chefscout bei Hannover 96 zu der Zeit, als Schmadtke bei uns angefangen hat. Also der ist aktuell im Verein und wer weiß, vielleicht übernimmt er diesen Posten jetzt übergangsweise erstmal.
Sieht ja auch nicht mehr ganz so jung aus, ne?
Nee, aber war bei ManU, war bei Tottenham, war bei Grasshoppers und ist jetzt eben als Scout bei 96 tätig. Das heißt also, nur zum Verständnis, man hat, deswegen heißt es ja auch Chef-Scout, ne? Man, so ein großer Verein, wie wir ja sind, hat nicht nur einen Scout, sondern der hat mehrere Scouts, die dann teilweise ja auch für die Akademie arbeiten und eben auch im Hintergrund für die Profimannschaft. Ne? Also der Scout arbeitet im Prinzip dem Sportdirektor zu oder dem sportlichen Leiter und der gibt das dann eben an den Geschäftsführer Sport weiter, der aber trotzdem, und das hast du ja eben für den Sportdirektor gesagt, auch der Geschäftsführer Sport wird seine Fühler ausstrecken und wird den Markt checken. Und auch ein Markus Mann war sicherlich nicht nur am Schreibtisch und hat die Beine hochgelegt und hat die anderen beiden arbeiten lassen.
Ganz ehrlich, am Ende macht es doch auch richtig Bock, sowas zu machen, ne?
Absolut.
Ich meine,
ich finde es spannend und da wünschte ich mir, also ich erwarte gar nicht, dass es irgendwer offenlegt, aber ich wünschte mir mal so ein bisschen mehr Klarheit, um zu verstehen, wird einfach nur mit jedem Amt aussortiert, also ein Lüftel hat irgendwie, keine Ahnung, 100 Talente auf dem Schirm, die er weitergibt, ein Bäcker gibt nur noch 50 weiter, macht jeder seine Suppe und jeder guckt ein bisschen und so, das ist mir unklar. Mhm. Und das wäre mal geil, wenn man herausfinden könnte oder wenn das mal irgendwie offengelegt wird, wie dieses Konstrukt überhaupt funktioniert. Keine Ahnung, weil.
Ja, jetzt, wo Lüftel weg ist, kann er ja mal aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, soll er mal machen.
Ja, wir werden ihn mal anfunken.
Ja.
Yes, und unter dem Sportdirektor oder oft auch gleichgesetzt ist tatsächlich der Manager, den es heute in Deutschland so nicht mehr so wirklich gibt. Also da habe ich jetzt gelernt, das ist im Profifußball eher ein veralteter Begriff, ein Begriff, der ja in der Premier League noch sehr verbreitet ist, hier aber eher unpräzise ist. Und es gibt ja den Teammanager zum Beispiel, das ist eher so der Großonkel, der so die gute Seele für die Mannschaft ist. Ne? Ich denke da immer an den besten Kumpel von Kompanie, kennt ihr den?
Ja.
Von Vincent Kompanie, der immer hinter ihm sitzt.
Dieser Schrank. Ne?
Genau, der Schrank, der immer auch kurzärmlich ist. Und das ist, glaube ich, so einer, der so einfach sich um Kompanie kümmert, um die Mannschaft kümmert. Ja. So, ne? Das ist ein Teammanager. Aber ein Manager kann eben auch jemand sein, um da mal ein Beispiel zu nennen, Hotte Held war bei uns Manager. Genau, der war nicht Sportdirektor.
Korrekt.
Ne, kann also auch jemand sein, der schon auch Spieler verpflichtet.
Vielleicht ist es auch gar nicht so strukturiert, wie wir denken, sondern es ist völliges Chaos. Und morgens kommt einer ins Büro und sagt, Alter, hier, ich habe Michu Mango gescoutet bei FIFA.
Ich habe ein TikTok-Video gesehen.
Ein TikTok-Video, den habe ich bei FIFA in so einer Karte gezogen.
Aber was ich schon irgendwie ein gutes Gefühl finde, ist, wenn man sich das erlauben kann, eben eine sehr fachliche Geschäftsführung Sport zu haben, einen starken Sportdirektor und einen guten Scout.
Ja, safe.
Das ist schon, wenn das funktioniert, und da weiß ich nicht, ob das bei Schmadtke geht, der kann, glaube ich, Leute neben und unter sich nicht so gut riechen, wie das vielleicht ein Markus Mann, der ja einen Ralf Becker selber geholt hat und den selber wollte, konnte.
Apropos Markus Mann.
Ja.
Markus Mann Masterclass, ne? Ich glaube, wir haben es unter jeglichen Transfers gelesen, die wir so in den letzten Jahren bekommen haben von ihm, ob es jetzt immer gepasst hat, gestimmt hat oder nicht, ob die Transfers immer eingeschlagen sind oder nicht, diese Saison auf jeden Fall sehr viele. Aber lasst uns noch mal ein bisschen zusammen zurückschauen. Was ist denn eigentlich pro Markus Mann am Ende? Was bleibt Positives hängen? Und bleibt eigentlich auch irgendwas Negatives hängen?
Also ich habe diesen Begriff Markus Mann Masterclass schon auch häufiger mal verwendet. Hannes, wir haben jetzt den ganzen Sommer immer vom Chefkoch gesprochen.
Ja.
Haben ihm das auch mal zugerufen am Trainingsplatz, ne? Hat er geschmunzelt. Ich glaube, was wirklich seine absolute Masterclass war und wo man jetzt ein Fazit ziehen müsste, und da fange ich mal mit dem ersten Pro-Argument an, ist das Transferplus.
Mhm.
Also er hat bei einem Zweitligaverein, der wirtschaftlich in den letzten Jahren aufgrund der sportlichen Entwicklung sicherlich gebeutelt war, echt roundabout kolportiert ein Plus von ungefähr 17,5 Millionen gemacht.
Ja,
das ist schon krank.
Diese erzielten Transfererlöse und diese strukturelle Scouting-Verbesserung, die es bei uns gab, das hat 96 ja ganz klar als seinen Erfolg betitelt. Ne?
Du sagst da noch einen zweiten ganz wichtigen Punkt, also die Durchlässigkeit von Akademie und zur Profimannschaft. Genau. Die hatte er schon auch wirklich nochmal vorangetrieben. Ja. Ne?
Sehen wir auch diese Saison ganz stark.
Genau. Also denken wir an Nicolò Trisoldi, der hat halt einfach sehr, sehr viel Geld gebracht. Ne?
R&B, die haben wirklich viel Geld gebracht.
Genau, R&B hat sehr viel Geld gebracht, genau. Selbst der Weiterverkauf von Duxch damals hat ziemlich eingezahlt auf dieses Plus in der Transferwirtschaft. Also da muss man sagen, da hat er wirklich richtig gute Arbeit gemacht. Das ist ehrlich gesagt mein großes Plus. Also wenn ich eine Sache hervorheben müsste, die ich Markus Mann abgewinnen konnte, war das seine Stabilität und seine Ruhe. Mhm. Also der hat 2-3 Mal ist ihm die Halsschlagader geplatzt oder da hat er ein bisschen Emotionen gezeigt und ich fand, das war immer zu Zeiten, wo es angebracht war. Ne? Erinnert euch an den Hexentanz da im Aufsichtsrat, wo er dann sich das Sky-Mikrofon genommen hat und mal ein bisschen Eier gezeigt hat. Denkt an den Derby-Film jetzt in dieser Saison, wo er in der Kabine scheinbar eine ziemlich geile Ansprache gehalten hat. Und dadurch, dass er das eben so selten gemacht hat, aber scheinbar schon konnte, war das halt sehr glaubwürdig. Und auf der anderen Seite hat er
aber... Ich glaube, das ist der Stichpunkt. Der ist ein glaubwürdiger Typ.
Ja, genau.
So, ne? Also echt ein verbindlicher Typ. So wirkte er ja auch immer.
Ja.
Ich fand in Interviews ihn manchmal ein bisschen Also er guckt ja den Leuten nicht in die Augen, habe ich das Gefühl. So, ne? Wenn du Interviews von ihm guckst, dann merkst du immer, dass er so ein bisschen auch von dem Moderator neben ihm wegschaut und so und auch nicht in die Kamera guckt oder sonst was. Das fand ich immer ganz interessant, ne? Dass das eigentlich offensichtlich so ein ganz stiller Geselle auch
irgendwie introvertiert, war. Genau. Ja. Ja, genau. Und will gar nicht unbedingt in der ersten Reihe stehen, ne? Mhm. Und hat da einfach in einem sehr unruhigen Verein jetzt über 4 Jahre lang sehr viel Ruhe reingebracht. Und das ist etwas, was vorher lange keiner geschafft hat. Und das muss man ihm echt zugute halten.
Absolut, das ist der große Pluspunkt. Er hat es geschafft, nicht nur selber Ruhe auszustrahlen, sondern, wie ihr es gerade gesagt habt, in den Verein Ruhe zu bringen. Er hat es geschafft, Martin Kind zu zügeln.
Ja.
Also der hat sich viel weniger zu Wort gemeldet mit seinen 85-Jahresplänen und hier und da aufsteigen und doch nicht. Und der hat was falsch gemacht und er hat, glaube ich, auch die Geduld gehabt. Er wird es nicht einfach gehabt haben, hat die Verantwortung dann übernommen und gesagt, ey, ich mach das. So wirkt es nach außen und das hat für sehr viel gute Stimmung, glaube ich, im Verein gesorgt.
Ja, genau. Ich glaube, er konnte ihm halt, obwohl er ein Kicker war, ne, also ich meine, Martin Kind hatte vorher immer mit so Fußballatzen wie Horst Held zu tun. Und Markus Mann ist zwar ein ehemaliger Fußballer, aber ist, glaube ich, ein sehr smarter, der sich, glaube ich, auch in das Ökonomische ziemlich reingefuchst hat. Mhm. Und Martin Kind hat ihn, glaube ich, ziemlich ernst genommen, wobei man da natürlich auch nicht drin steckt. Martin Kind hatte ja auch jetzt gesundheitliche Probleme lange.
Stimmt.
Vielleicht war es auch
wegen
das.
Wegen Markus Mann.
Wegen Markus Mann, genau.
Aber vielleicht war das genau die Zeit, wo sowas möglich war, ne? Da mal so ein bisschen reinzukommen.
Also ne, da stecken wir nicht drin, aber trotzdem ist es einfach also in der Medienlandschaft allein schon deutlich ruhiger geworden. Ja, ne? Weil die Transfers, die kamen immer wie Kai aus der Kiste. Das liegt einfach daran, dass Markus Mann eben nicht die Standleitung zu Matzak und Bild hat, wie das vorher die Vorgänger halt alle hatten.
Jörg Schmadtke wahrscheinlich auch. Also ich glaube, die Kontakte da in die Presse hier in Hannover sind noch relativ gut.
Ja. Oder nur noch zu Sun jetzt.
Vielleicht.
Wir kriegen nur noch Interviews auf Englisch von ihm.
Auch so ein Denglisch auch so.
Britischen, mit so einem britischen Akzent.
Meinst du ganz gestochen?
Ach so, ja, im Denglisch wäre auch geil.
Oder so in so einem Liverpool-Akzent.
Liegt euch denn jetzt irgendwie noch was Positives auf dem Herzen? Weil ich muss sagen, also er hat natürlich dieses Transferplus erzielt. Er hat natürlich dann auch so eine Rückholaktion mit Marcel Halzenberg realisiert. Das war auch ein ganz schöner Moment. Mhm. Aber ich würde trotzdem jetzt, trotz des Transferplusses, jetzt nicht sagen, dass er jetzt mega geile Spieler geholt hat.
Ich glaube, das war aber auch nicht seine, wir kennen die finanzielle Seite dahinter nicht, ne? Mega geile Spieler zu holen, bedeutet ja oft auch einfach ein gewisses Polster im Portemonnaie. Und ja, ich glaube, er hat mit dem, was er ihm zur Verfügung stand, hat er es immer sehr gut gemacht. Und es ist am Ende nicht nur seine Arbeit, die irgendwie gut war, sondern auch die Ergebnisse, die daraus resultiert sind. Ne? Also wir reden immer wieder über diesen Fußball, den wir jetzt gerade gerne schauen. Und das ist auch seine Arbeit. Ne? Er wird einen Titz hierher geholt haben. Er wird gesagt haben, alles klar, ich spreche schon mal vorher mit Titz, gebt ihm freie Hand. Wir bauen den Kader schon mal ein bisschen, wir richten den Kader schon mal ein bisschen auf ihn aus. Das sind ja alles Dinge, die Ergebnisse aus seiner Arbeit sind. Ne?
Ja, und ich finde das, was du angesprochen hast, dass er aus den Möglichkeiten das meiste wohl rausgeholt hat, ist auch jetzt sichtbar in dieser Saison. Ne? Also er ist ganz viel von dem, was er übernommen hat, auch losgeworden, ne? An Spielern am Ende des Tages, muss man ja so sagen. Und konnte sich da nochmal wirklich einen Kader zusammenstellen, zusammen mit Titz, ne? Auch zusammen mit der ganzen Kette, die Henne gerade beschrieben hat, im Verein. Und das halte ich ihm schon auch zugute, dass er in dem Moment, wo es notwendig war, komplett neu aufzustellen, jetzt einen Kader dahingestellt hat, der Spaß macht und der potenziell noch in den Aufstieg mitspielen kann.
Aber ja, wenn wir nachher einmal die Schmadtke-Neuzugänge aus der damaligen Zeit durchgehen, dann fällt uns wahrscheinlich auf, dass wir nicht ganz so fette Charaktere jetzt irgendwie an Bord haben wie damals.
Also ich möchte euch erstmal grundsätzlich recht geben. Natürlich, als der kam, war unser Verein ziemlich am Boden und da hat er erstmal recht kluge Entscheidungen getroffen und trotzdem muss man ja sagen, ich würde seine Zeit halt schon zweiteilen. Mhm. Der erste Teil ist einfach dieser unsägliche Dreijahresplan gewesen, wo wir immer wieder gehört haben, in diesen 3 Jahren wollen wir aufsteigen und Leite ist der Trainer dafür, da ist er wieder. Unser Stefan. Und da hat er eben die Spieler geholt. Und er hat dann Spieler, ich erinnere mal an Besuschkow, geholt. Also ein Transfer, der jetzt rückblickend völlig ideenlos und unkreativ war. Ein Königstransfer in der zweiten Liga, hat bei Regensburg eine super Arbeit gemacht. Mhm. Und ähnlich ist ja auch sowas wie Rochelt und so. Das sind, er hatte eben erstmal die Idee, in der zweiten Liga zu fischen.
Ja, aber das da war ja genau jetzt der Jahresplan, oder?
Ja, ja, genau. Aber, ne, oder Yannick Dehm oder was weiß ich. Also, das ja, war.
Die besten Spieler der zweiten Liga zusammenziehen, das war und schon. Hast einen Erstligakader.
Genau, es war sehr unkreativ und das ist nicht aufgegangen. Und das ist seine erste Zeit. Und das die zweite Minus, Zeit, da wissen wir, das haben wir ja vorhin gesagt, da fragen wir uns ja, wie viel er da überhaupt noch am Ruder war oder ob er im Sommer nicht gesagt hat, hey, meine Vision, die hat jetzt nicht so gepasst.
Aber hat er das nicht so offen kommuniziert?
Ich suche mir jetzt jemanden als Sportdirektor. Ich steige ja jetzt auf und ich brauche einen Sportdirektor, der frische Ideen hat, weil wir brauchen 17 neue Spieler. Und die ganz klar, die Strategie ist im Sommer nämlich eine diametral andere gewesen als in der Zeit davor.
Auf diametral. Jeden Fall. Ja. Die Markus Mann Masterclass ist natürlich auch ein bisschen so populär geworden durch die, muss man ganz ehrlich sagen, durch die Menge an Transfers, ne? Du hast es eben gesagt, die Qualität ist jetzt nicht vergleichbar mit damaligen Transfers unter Schmattke vielleicht, aber jeden Tag kam irgendwie ein neues Foto von einem neuen Spieler, der geliehen oder gekauft wurde. Das hat natürlich erstmal Eindruck erweckt und er hat es wirklich geschafft, wie ihr eben doch gesagt habt, einen komplett neuen Kader zusammenzustellen. Und der hat uns jetzt diesen Fußball beschert. Ich glaube, das sind diese ganzen positiven Emotionen, die wir damit auch verknüpfen, ne? Wenn wir jetzt wieder Leitl-Fußball spielen würden und auf Platz 6, 7, 8 stehen würden, dann würden wir Markus Mann wahrscheinlich nicht so vergöttern.
Ja, kann gut sein.
Also ich vergöttere ihn nicht. Hat man ja vielleicht gerade schon gemerkt. Also die ersten drei Jahre, da ist sein Ziel gescheitert. Und er geht jetzt auch, und das muss man ja auch festhalten, er geht und ist nicht aufgestiegen mit uns.
Genau.
Das war sein Ziel, er hat sein Ziel nicht erreicht und geht vorher.
Ja.
Geht zu einem Zeitpunkt, wo er nicht unbedingt gehen muss. Nochmal, er hätte auch nächstes Jahr im Sommer gehen können mit einem Aufstieg im Nacken. Alles gut. Er geht aber vorher und das auch noch zu den Dosen. Und das muss sicherlich in der Bewertung auch noch mit reinspielen, dass er eben in diesen unsäglichen Kosmos jetzt
ja,
geht.
Ja, man sieht halt, dass er doch karriereinteressiert ist. Das kann man ihm am Ende auch nicht vorwerfen. Aber irgendwie schöner und runder wäre die Geschichte natürlich im Sommer gewesen. Auf der anderen Seite hat er jetzt mit dem Transfer oder mit dem Geld, was er eingespielt hat, sein komplettes Gehalt eingespielt wieder. Der hat quasi jetzt 4,5 Jahre umsonst gearbeitet für uns.
Das stimmt, ja.
Und das ist unterm Strich natürlich auch nochmal gut. Das kannst du ihm auch nochmal zugute schreiben, dass der am Ende nochmal einen Geldsack rüberwirft.
Noch eine kleine Sache, die man nicht vergessen darf. Also es gab ja in seiner Ära den Aufstieg der zweiten Mannschaft in die dritte Liga. Da hatte er auch die Aufgabe, eine schlagkräftige Drittligamannschaft zusammenzustellen, weil es eben auch interessant gewesen wäre, in der zweiten und in der dritten Liga eine Mannschaft zu haben, um dort hin und her zu schieben und dann auch beide Mannschaften eben stärker zu machen. Und da muss man auch sagen, das ist ihm nicht gelungen. Ne? Also die Mannschaft ist sang- und klanglos wieder in der dritten Liga abgestiegen.
Ja. Also jetzt jagen wir ihn schon vom Hof, ne?
Wir jagen ihn vom Hof.
Okay.
Ja, klar.
Darf ich auch was sagen?
Ja.
Ja, bitte.
Da kommen wir später nochmal drauf, wenn wir Schmattkes Arbeit mit Markus Manns Arbeit vergleichen. Aber was mir ein bisschen auch nochmal heute aufgefallen ist, während der Vorbereitung auf diese Folge, wir haben jetzt sehr viele auslaufende Laien. Und das ist natürlich auch immer ein Risiko. Er ist jetzt weg, ne? So vermeintlich nach mir die Sinnflut. Und jetzt laufen sehr viele Laien irgendwie aus, wo andere Vereine auch ich nehme mal Aseko als Beispiel, der performt bei uns jetzt, dann hat Bayern eine Rückkaufoption, was ist, wenn wir den nicht halten, dann fehlt uns diese Position, die müssen wir neu besetzen. Das ist natürlich auch ein gewisses Risiko, was dieser große Ballast an Laien irgendwie, also sieht erstmal schön aus, weil du einen guten Kader zusammen hast,
genau.
Den kannst du finanziell, kannst du den dann irgendwie stemmen, aber die Spieler gehören nicht dir. Das heißt, du kannst nicht damit planen, sie zeitlich in sie zu investieren, indem du ihnen Spielminuten gibst, sie dann irgendwie für mehr zu verkaufen. Noch kannst du dich darauf verlassen, dass sie Ende des Jahres oder Ende der Saison noch bei dir spielen. Dann ist das ein sehr wackeliges Gerüst, auf dem wir da unter anderem stehen könnten.
Ja. Also ich glaube, ne, menschlich bis dato ist Markus Mann ein feiner Kerl, der Hannover gut getan hat. Für mich überwiegt jetzt aber, ich bin emotionaler 96-Fan, ich bin kein Markus Mann-Fan. Ich bin 96-Fan und ich hätte mir schon gewünscht, dass er diese Saison noch zu Ende bringt. Das hätte ich mir einfach gewünscht. Safe. Und dass er jetzt, er geht ja auch nicht zu Manchester United oder was, er geht erstens zu Salzburg, strange Liga und dann auch noch zu Red Bull. Also
ja, das stimmt. Er geht aber auch zu Jürgen Klopp. Ne? Da haben wir, glaube ich, vor ein paar Folgen noch drüber gesprochen. Ja, noch Jürgen Klopp, das stimmt auch wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es halt irgendwie was, mit diesem Mann wahrscheinlich zusammenzuarbeiten, ne? Und da irgendwie in diesem Kosmos mit drin zu sein, wenn man diese Karriere will.
So, ja, du hast eben gesagt, das kann man ihm nicht übel nehmen, das kann man ihm aber als emotionaler Fan mit Fußballromantik im Nacken schon übel nehmen. Ne? Das kommt schon noch.
Es hat
ein Geschmäckle.
Es hat ein Geschmäckle auf jeden Fall.
Ja.
Geschmäckle auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir. Apropos Geschmäckle, ich glaube ja, dass uns das Notizbuch von Jörg Schmadtke deutlich besser steht jetzt zur Winterpause als das von Markus Mann. Vielleicht hat er ja nochmal so diese Spielertypen, diese Gamechanger, die wir jetzt vielleicht noch brauchen, eher im Block als unser lieber Magus. Lieber Hannes, willst du mal ganz kurz drüber schauen? Was hat denn der Jörg Schmadtke überhaupt schon so um seinen letzten 96 Aufenthalt hier 2009 so gemacht?
Naja, und ich will dem mal kurz voranstellen, weil ich finde es ganz wichtig, dass du das jetzt erstmal machst, weil wenn ich mir so die Kommentarspalten durchlese, muss ich irgendwie interpretieren, dass die meisten Fans, die jetzt aktiv irgendwelche 96-Posts kommentieren, entweder erst nach 2011 auf die Welt gekommen sind und einfach die Europareise verpasst haben und die können jetzt gleich mal ganz aufmerksam zuhören, ja, oder dass es irgendwelche alten, hängengebliebenen Westtribünen-Fans sind, die vergessen haben, was Jörg Schmadtke schon für diesen Verein geleistet hat.
Aber du hast ja vorhin schon Geschmäckle gesagt, Rückholaktionen haben immer ein Geschmäckle.
Haben immer ein Geschmäckle, aber man muss dazu sagen, und ich will jetzt Hannes nicht zu viel wegnehmen, aber Schmadtke wurde ja damals von seinem Trainer vom Hof gejagt.
Das stimmt.
Das stimmt.
Er wurde gegangen.
Er wurde gegangen. Er war sozusagen eigentlich bei uns noch nicht fertig, kann man so sagen.
Ja, und Slomka und er standen im Krieg
zueinander. Stirn an
Stirn. Stirn an Stirn. Und es wurde sich dann für Slomka entschieden. Und ob das eine gute Idee war, das erfahren wir in der Zukunft. Aber jetzt möchte ich mit euch noch einmal in die Transfers eintauchen, die Schmadtke während seiner Zeit bei uns mit getätigt hat. Es begann in der Saison 2009-10, also 2009-2010, auf der Zugangsseite. Und jetzt wird es direkt, es könnte nicht schöner werden, mit Didier Conan für 550.000 Euro. Aruna Kone, Vier-Schanzentournee. Kam auf Leihbasis zu uns.
Von Sevilla, ne?
Ja, ich glaube ja. Konstant Jagba auf Leihbasis.
Ich bleibe Hannover.
Karim Hagui, Marktwert 3 Millionen, ablösefrei zu uns. Sofian Şahit, 2 Millionen, ablösefrei. Und Manuel Schmiedebach und Sofien Şahit von den Amateuren logischerweise kostenfrei befördert und in den Profikader.
Das sind schon mal Namen.
Starke Truppe.
Mach mal weiter.
Auf Abgangsseite erwähnenswert Schafter Jankow.
Ja, natürlich.
Ja, klar.
Der hat den Penisriss.
Ja.
Chuck Jankow.
In Frankfurt.
Echt?
Hodenriss.
Hodenriss. Haben wir letztes Mal drüber gesprochen.
Schaftriss.
Penisriss war Gomez.
Für 600.000 Euro in die Ukraine. Dann 2010, 2011 auf Zugangsseite Mo Abdelaue für 1 Million Euro aus Norwegen. Und jetzt wird es wieder schön. Pogatetz ablösefrei. Stindl ablösefrei. Zieler ablösefrei.
Hör auf, Mann.
Ja.
Ey, und guck mal, das sind einfach die krassesten Spieler, die wir je hatten.
Und ich gehe jetzt wirklich auch
in einem Sommer.
Ich gehe jetzt nur auf die ein, die uns irgendwie alle im Gedächtnis geblieben sind. Die Liste ist sehr lang. Auf Abgangsseite in der Saison 2010, 2011, Hanno Balic. 3 Millionen Marktwert, ablösefrei gegangen. Mike Hanke, 1 Million Marktwert, ablösefrei gegangen. Steiner, 1 Million Marktwert, ablösefrei gegangen.
Ja, die Verträge hat er aber noch nicht gemacht. Muss man dazu sagen. Wenn die jetzt ablösefrei gehen, das waren ja nicht seine Verträge,
die hat er ja
übernommen.
Ausgelaufen.
Ja, die sind ausgelaufen.
In der zweiten Saison
von ihm. Konnte sie unter Umständen nicht verlängern, hat sie nicht vorher, sind sie vorher nicht losgeworden.
Ja, okay.
Ist ja auch erstmal alles wertfrei. Balic, Marktwert von 3 Millionen, hat leider nur ein Abnehmer für 550.000 Euro gefunden. Dann 2011, 2012, jetzt ist es auch nochmal schön, von wem sollten wir Spieler holen, wenn nicht von Manchester United? Wer ist es?
Mamdiouf.
Für 1,8 Millionen bei einem Marktwert von 4 Millionen. Dann haben wir unseren nächsten Europapokalheld aus dem Heimspiel gegen Brügge, der es werden sollte, Arto Sobiek, für 1,1 Millionen bei einem Marktwert von 2 Millionen geholt. Und Christian Panda, ablösefrei von
Funky
Schalke.
P. Funky P.
Ablösefrei von Schalke. Und wir haben noch jemanden geholt, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Keine große Karriere bei 96 hatte, aber es war damals noch Samuel Radlinger.
Samuel. Ja, und warum? Was verbindet dich eigentlich mit Samuel Radlinger?
Soll ich jetzt mal
auf? Nein, nicht an dieser Stelle. Nein. Wir heben uns das nochmal auf.
Noch einmal.
Okay.
Also wenn er das nächste Mal kommt.
Ey, wenn der Name nochmal fällt, dann musst du es erzählen.
Okay, dann baue ich dann ihn nicht mal ein, dann müsst ihr ihn einbauen. Auf Abgangsseite wieder viel ablösefrei. Fromlowitz, Beasley, Burmeister. Beasley und Burmeister waren bei mir nicht mehr so im Gedächtnis.
Beasley, Amerikaner, ne?
Ja, genau. Geil.
Und ah, doch, Rechtsverteidiger war der, ne?
Ja.
Geil.
Genau, das war seine Zeit bei 96, also sehr große Namen dabei. Mhm. Ich glaube, das ist für alle 96er und Fußballromantiker, sind da sehr schöne Namen.
Ja, und er ist halt dann zu einer Zeit gegangen, also Europa war vorbei.
Ja.
Liebe Hörer, ihr erinnert euch an die Franza-Geschichte, mhm, ne? Da war er ja noch am Ruder.
Stimmt.
Diesen legendären Transfer hat er noch getätigt und da ging es natürlich nach Europa gerade schon wieder ein bisschen bergab, aber eben noch nicht ganz bergab.
Nicht ganz bergab und für ihn auch nicht bergab, sondern er hatte eigentlich seine nächste Europaaufgabe, denn er sollte in Köln einen Europapokalkader schmieden. Und das hat er bis 2017 auch relativ gut gemacht. Mhm. Genau, auch da typisch waren gezielte Käufe und ablösefreie Spieler mit Bundesliga-Potenzial. Das hat das Ganze nochmal so ein bisschen bestätigt, seine Arbeit bei uns. Also er hat sehr viel gekauft, weniger auf Leihbasis geholt. Und er hat irgendwie ein Händchen dafür, ablösefreie Spieler zu verpflichten, die dann echt irgendwie einschlagen. Und das hat er mit Köln auch geschafft, ne, Europapokal gespielt. Gegen Arsenal und so, für alle Köln-Fans eine Romanze. Die sind ja auch in der Gruppenphase, glaube ich, damals ausgeschieden. Aber
wen hat er zu Köln geholt?
Nicht sagen, ich weiß.
Er trifft in Gladbach und macht Stress. Anthony Modest. Modest.
Ja. Da will ich jetzt mal nicht ins Detail gehen, deswegen gehen wir mal rüber zu Schmadtke bei Wolfsburg. Und das machen wir jetzt nicht jahresbasiert, sondern da gehen wir einfach mal durch. Interessante Zugänge. Weghorst, Ginczek, Felix Klaus, von uns geholt damals. Xaver Schlager, Baku, Mamouche aus der eigenen Jugend.
Boah.
Van de Ven, Felix Metscher und Luke Bacchio.
Alter.
Kann man nicht meckern, oder?
Liest sich auch nicht verkehrt.
Ja. Liest sich nicht verkehrt. Interessante Abgänge. Und wenn ich sage interessant, nicht glorreich. Ich hatte es eingangs händisch schon kurz gesagt. Victor Osimhen war an Charleroi verliehen. Mhm. Und dann hat Charleroi für 3 Millionen die Kaufoption gezogen und muss offensichtlich schon mit Lille im Hintertürchen was besprochen haben. Kaufoption gezogen für 3,5 und direkt für 24 an Lille verkauft, die diesen Transfer dann nochmal vergolden sollten, ein Jahr später. Da ist er für knapp 78 Millionen Euro zu Neapel gewechselt.
Stark.
Ich glaube, da hat Schmadtke das erste Mal gedacht.
Ein Scheiße. Trauma von Schmadtke.
Wer wäre das denn bei uns gerade im aktuellen Kader, der so eine Karriere macht?
Micho Mango.
Und Omar Mamouche damals ablösefrei an Frankfurt abgegeben. Vielleicht auch nicht so sein.
Ja, hat aber auch bei Wolfsburg jetzt nicht so richtig gezündet, oder?
Ja, aber das musst du das Potenzial erkennen.
Ja, du musst es erkennen. Am Ende, glaube ich, war er auch relativ gut, als er dann bei Frankfurt schon fast unterschrieben hatte. Aber da ist er mir nicht aufgefallen.
Nee. Konnte Wop dann erstmalig richtig große Transfersummen einfahren, indem sie Metscher und Van de Ven für 40 respektive 30 Millionen Euro verkauft haben. Mhm. Fiel leider nicht mehr in die Schmadtke-Zeit. Der ist dann aber ein paar Monate später bei Liverpool wieder aufgetaucht. Und hat da auch direkt ein ganz anderes Budget zur Verfügung gehabt. Seine klare Aufgabe war es, da möglichst gute Transfervorlagen zu basteln, die Jürgen Klopp auf den Tisch zu legen, sodass die beiden dann irgendwie zuschlagen können. Und da hat er unter anderem Königstransfers wie Szoboszlai für 70 Millionen, McAllister für 42 und Gravenberch für 40 Millionen verpflichtet. Das sind doch mal Namen und Summen.
Und Summen, ja, wollte gerade sagen.
Martin Kind schwitzt gerade.
Der wird sich umgucken, wenn der hier wieder dann...
Ja, dann muss das Komma anders setzen, das hilft dann schon.
Du weißt, dass es hier sechsstellig wird, ne?
Ja, genau, Komma nach ganz vorne.
Ja.
Nee, noch einen.
Genau. Auf Abgangsseite bei Liverpool, seine größten Transfers, die er mit zu verantworten hatte, waren Fabinho und Henderson, die er zusammen für 60 Millionen schön an die Saudis verscherbelt hat. War seine Zeit so zusammengefasst. Das ist mir irgendwie aufgefallen in dieser ganzen Recherche um ihn. Er ist ein super guter Einkäufer. Mhm. Es hapert auf der Abgangsseite.
Aber das ist ja genau das, was ich eingangs sagte. Es ist jetzt an der Zeit, richtig guten Einkäufer zu haben.
Das kann er. Und diese ganzen, wie du gesagt hast, die Kommas neu setzen, aber die gleiche Qualität an Spielern verpflichten.
Ja, das wäre schön.
Grundsätzlich hat er seine Amtszeiten bis auf Liverpool immer sehr lange inne. Er war 7 Jahre bei Aachen, fast 4 Jahre bei uns. dann 4,5 Jahre bei Köln und mehr als 4,5 Jahre bei Wolfsburg. Können wir uns darauf verlassen, dass hier dass hier sein Vertrag bis 2029 zum Großteil erfüllt wird. Und das wäre, glaube ich, auch schön, wenn wir uns nicht in einem Jahr wieder um die nächste Personalie kümmern müssen.
Ja, und ich sag mal so, da kommt jetzt kein Mann, der uns als Karrieresprungbrett benutzen möchte, ne? Nee, also da kommt jemand, der eigentlich auch zu anderen Vereinen hätte gehen können, die deutlich über uns sind, was das Budget angeht. Aber ich sag's, der ist noch nicht fertig gewesen mit diesem 96-Projekt.
Der stand auch immer in Verbindung wohl mit Kind, ne? Ist jetzt auch 61 Jahre alt, ne? Also es ist vielleicht auch nochmal sein letzter Vertrag, sein letzter großer Vertrag, kann man das so sagen. Ja, also ich bin auch gespannt, was da auf uns zukommt.
Und deswegen, er hat sehr viel Erfahrung und hat die große, weite Fußballwelt gesehen.
Also kann der Jörg auch Englisch?
Yes, he can.
Yes, he can. Und dann lass uns doch nochmal einen kleinen Vergleich herstellen. Markus Mann, Jörg Schmadtke.
Er hatte natürlich in seinen ganzen Ämtern eigentlich relativ große Erstliga-Budgets zur Verfügung. Und bei uns hat er jetzt das erste Mal seit langer Zeit wieder einen deutlich kleineren Etat und ein kleineres Budget zur Verfügung. Die Art und Weise der Transfers, die hat sich auch erheblich geändert. Ne? Damals waren Laien mit Kaufoptionen nicht so gängig wie heute. Deswegen wurde auch einfach mehr gekauft. Und der größte Faktor, glaube ich, wenn wir sagen, dass das 96 ist, unter Markus Mann sehr gut geschafft hat, in der Nachwuchsabteilung zu graben. Wir hatten damals natürlich unter Jörg Schmadtke noch nicht so eine ausgereifte und funktionierende Akademie. Ich glaube, das muss man so ein bisschen vorwegnehmen, wenn man das Ganze vergleichen möchte.
Also ich hau jetzt mal einen Take raus. Ich glaube nämlich, dass du hast es eben auch schon so im Nebensatz gesagt, Fabian. Ich glaube tatsächlich, dass, oder ich will das natürlich jetzt auch glauben, dass diese Personalie uns jetzt so diese Prozentpunkte nochmal gibt, die uns jetzt immer gefehlt haben. Ich glaube einfach, dass wir jetzt eine sehr vernünftige Basis gelegt bekommen haben im Sommer mit Markus Mann. Ich glaube, dass der Verein gerade, was so die sportliche Führung in einem relativ ruhigen Fahrwasser schwimmt. Und ich glaube aber, dass Schmadtke mit seinem Netzwerk und mit seinem Bock, weil der muss Bock haben. Ich glaube, der hat einfach Bock, jetzt wirklich hier 96 wieder in die erste Liga zu führen. Sonst würde er es nicht machen, weil viel Geld hat er hier nicht zur Verfügung. So krank viel verdienen wird er hier auch nicht. Das heißt, er muss Bock haben und ich glaube, dass er mit seinem Netzwerk und mit seinem Bock der Mann ist, der die letzten Prozentpunkte bringt und er jetzt 2, 3, kommen wir gleich drauf, so geile Spieler holt. Und jetzt sage ich es tatsächlich, dass er uns zurück in die erste Liga führt.
Alter. Okay, das ist ja der einzige Weg nach Europa, ne? Schmadtke und Aufstieg.
Ja, und der DFB-Pokal. Aber das ist ja immer nur für uns die erste Runde.
Es gibt eine Zahl, da würde ich euch mal fragen, wenn ihr vom Gefühl her sagen würdet, Schmadtke und Markus Mann im Vergleich. Also wer hat Jünger verpflichtet?
Naja gut, er hat Halste geholt, ne? Das war eine alte Verpflichtung.
Schmadtke, würde ich sagen.
Jünger verpflichtet?
Ja. Nee, ich glaube schon Markus Mann eigentlich, auch mit dem jetzigen Kader.
Krass, tatsächlich ist das eine Zahl. Ich glaube, die beiden haben sehr viele Unterschiede, wenn man sie irgendwie vergleicht. Mhm. Aber eine Zahl, die sich schneidet, beide haben auf die Kommastelle genau in allen ihren Neuzugängen einen im Schnitt 23,3 Jahre alten Spieler verpflichtet.
Krass, okay. Gutes Alter.
Zum Vergleich, um das nochmal abzuschließen, Schmadtke seinerzeit deutlich mehr Verkäufe und wie man im Neudeutsch so schön sagt, Ready-to-Perform-Spieler. Das heißt, Spieler, die ausgereift waren, die du direkt einsetzen konntest.
Und die brauchen wir jetzt. Die holt er jetzt nämlich.
Die holt er jetzt.
Die Ready-to-Perform. Das finde ich geil.
Aber Henne, du drehst auch gerade so ein bisschen. Ne? Du wolltest eigentlich, hättest es geil gefunden im romantischen Herzen, wenn Markus Mann weitergemacht hätte. Und jetzt sagst du aber auch, Schmadtke ist der Richtige für den Aufstieg. Das ist die rosa-rote Brille,
jetzt
oder?
Jetzt bin ich mal einmal nicht der Mecker-Opa und gleich wird es mir wieder...
Überzeugt.
Meine Güte. Nee, ich komme einfach... Also die Europazeit war die beste Zeit und ich habe damals schon gesagt, euch wahrscheinlich nicht, aber ich habe damals schon gesagt, haut Slomka raus.
Ja, wirklich.
Behaltet Schmadtke. Das kann nicht euer Ernst sein.
Ja.
Und deswegen bin ich... wir haben ja vorhin Mann schon vom Hof gejagt. Und wir wollen nach vorne gucken und ich glaube halt, bei allem Gemecker über Schmadtke ist erfahren, der hat ein Netzwerk, der hat ein Auge, das hat er alles schon nachgewiesen, der hat Erfolg nachgewiesen, vor allen Dingen hat er einen guten Draht zu Kind. Ich glaube wirklich, dass der pro Transfer nochmal eine Mille mehr aus Großburg-Wedel in den Kofferraum laden kann als Markus Mann. Und deswegen bin ich jetzt erstmal guter Dinge. Und Fabian, du sagst ja die ganze Zeit gar nichts. Jetzt schließ das Ganze doch mal mit einem Fabian-Fazit ab, wenn du mich jetzt hier von der Seite Kayman, so anpöbelst.
Also schießt zu
Achtung,
wenig.
Jetzt kommt der neue Mecker-Opa.
Kayman schießt zu wenig Tore.
Kayman schießt auf jeden Fall zu wenig Tore für die Chancen, die er hat.
Auch den das, hat Markus Mann geholt.
Ja, genau, Frechheit, Minusseite. Also eine Sache, glaube ich auch, spricht für Schmadtke und spricht für das schnelle Verfahren. Du hast ja vorhin gesagt, wie viel Aufsichtsrat am Ende doch drinsteckt, wie so ein Geschäftsführer abberufen wird. Markus Mann hat einfach bei 96 einen guten Draht gehalten, auch zu den Leuten offensichtlich. Und auch die Vereinsseite war, glaube ich, sehr fein damit, dass es wieder ein Schmadtke wird. Und das trägt auch noch sehr positiv zu bei, muss ich sagen, ne? Dass das so ein bisschen fortgeführt werden kann, was Markus Mann jetzt geschafft hat, dass da so ein bisschen Ruhe an der Stelle herrscht und das wird an Schmadtke einfach übergeben. Ich weiß nicht, ob ein anderer, der dieses Gebilde und dieses Konstrukt bei 96 und auch diese Zwischenhierarchien, die da überall irgendwie am Laufen sind, so versteht wie Schmadtke.
Wenn jetzt so ein Lüftel weg ist, der ja mit 31 Jahren sehr jung ist, und ich glaube, nochmal ein deutlich jüngeres Netzwerk hat und vielleicht nochmal modernere Art und Weisen zu scouten. Wenn da jetzt nur ein Ralf Becker und ein Jörg Schmadtke sitzen, frage ich mich manchmal so ein bisschen, ob die noch den Draht zu den ganz jungen Beratern haben.
Mhm. Aber ich glaube, da kommen Netzwerken. Wir mal zum nächsten Punkt, weil ich bin mir relativ sicher, dass da noch jemand...
Ja. Also wo ist die rechte Hand von Schmadtke und wer ist die rechte Hand? Ne? Also genau. Ist es Ralf Becker wirklich am Ende des Tages? Es gab ja auch, oder es wurde geschrieben, dass Jan Schlaudraff gegebenenfalls da auch wieder im Rennen ist. Wie seht ihr das? Braucht er eine rechte Hand? Wer wird's? Sergio Pinto war auch irgendwie mit im Rennen, ist jetzt aber auch glaube ich, zu Alemannia Aachen. Also ja, da bin ich mal gespannt, wer dann uns noch präsentiert wird. Was glaubt ihr?
Naja, aus meiner Sicht braucht es schon, aber vielleicht gibt's den ja auch schon und wir sehen da aber nicht hinter den Kulissen, braucht es halt wieder einen jungen, freshen Kaderplaner, einen Scout,
ja.
Ne, der so das ungefähr das Format hat von einem Lüftel, weil ich glaube auch, Hannes, dass sich das ganz gut ergänzt, ne? Mit dem Oldschool Verfahren von Schmadtke, wobei ja auch Schmadtke einen Sohn hat, der selber auch Funktionär schon ist.
Bitte, ne? Macht er kein YouTube.
Nein, nein, der macht kein YouTube, aber der ist selber auch im Scout und so tätig.
Mhm.
Ne, das heißt, ich würde jetzt Schmadtke nicht als alten, hängengebliebenen Typen bezeichnen, der die neuen Skills nicht drauf hat.
Das glaube ich nicht, aber war schon sehr erfrischend, mal so jungen Typen da an der Seite zu haben, von dem man weiß, der ist auf jeden Fall, der kann auch Spiele über TikTok scouten.
Es ist aber auch krass, wann wurde denn mal so darüber gesprochen, dass irgendein Scout innerhalb der Liga oder auch der Bundesliga irgendwo hingewechselt ist? Also da wurde nie drüber so gesprochen.
Deswegen, weißt du? Also, schon, also schlau drauf bitte nicht, das ist zu viel Europa des Guten.
Ja, das stimmt.
Das wäre die Aufwärmaktion zu viel.
Wobei, ne, Jan Schlaudraff hat Duxch geholt und das Zieler Comeback möglich gemacht. Aber er war auch nur sehr kurz da und ich muss sagen,
und hat auch vor Gericht gegen 96 und Martin Kind noch gekämpft. Also weiß ich nicht, ob das
vor Gericht
so
kämpfen noch viele gegen Martin Kind.
Ja, oder? Aber ob der den dann bewilligt, können sie auch Gerhard Zuber holen.
Ja gut, hat der Kind auch wieder einfach eingestellt, als er verloren hat.
Hat er eigentlich immer noch ein Büro?
Ja, wahrscheinlich schon, auf Lebenszeit ist der hier irgendwo eingemauert. Schauen wir doch mal voraus. Jörg Schmadtke hat offensichtlich oder hoffentlich einen kleinen Geldbeutel dabei, den er auf dem Transfermarkt einsetzen kann im Winter. Es heißt ja immer, es ist besonders schwer zu dieser Zeit und jetzt suchen wir uns auch noch eine Position aus mit der neuen, die besonders, besonders schwer ist, wenn man es mal so sagen möchte, da wen Gutes zu finden oder wen noch Besseres als ein Schellmann oder ein Pichler. Und außerdem soll es auf den Flügeln noch was geben. Da gibt es auch schon einen ersten Namen, der als fast safe irgendwie dargestellt wird. Das ist der Noah Weishaupt. Der spielt gerade bei Legia Warschau, ausgeliehen vom SC Freiburg und kommt da auch aus der Jugend. Hat U21 gespielt, muss man auch dazu sagen. Und hatte mal einen ziemlich kräftigen Marktwert von 7 Millionen. Ist jetzt immer noch bei 3,5, also würde bei 96 auch ziemlich krass einsteigen. Spielt beide Außenbahnen. Was habt ihr für Gefühle bei so Spielern, 24 Jahre alt ist der jetzt?
Also würde ich erstmal gut finden, der hat schon wahnsinnig viele Bundesligaspiele, ist ein junger, deutscher, aufstrebender Spieler, der glaube ich wieder in die Bundesliga zurück möchte und da ist 96 glaube ich für den wieder so ein ganz gutes Sprungbrett zurück Der ist zu Legia Warschau gegangen. Im Sommer waren wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen dran. Ja. Legia Warschau mit Freddy Bobic am Ruder, jetzt im Abstiegskampf als so der Traditionsverein in Polen, der eigentlich immer oben mitgespielt hat. Von daher, der will da wieder weg, der will glücklich werden und wenn, dann soll er es bei uns tun. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen vorsichtig mit den Gerüchten, ne? Also ich meine, wir hatten jetzt Saito, den Japaner schon so gut wie sicher, Silas war schon so gut wie sicher da, mhm. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, aber diese Silas-Nummer, Leute, das war doch...
Also, naja, warte mal.
Das hätte so viel Goodwill von Stuttgart sein müssen, die hätten ja, mit ihm verlängern müssen,
pass mal auf, Gehalt sein pass müssen. Mal auf, ich glaube, das waren jetzt noch zwei Markus-Mann-Dinger, die Jörg Schmadtke schon unter den Tisch hat fallen lassen. Ja, sag ich dir mal, wie es ist, weil...
Inwiefern?
Naja, also wir haben ja diesen Draht zu dem japanischen Verein, wo ja auch Matsuda herkommt und da war dieser Saito eben auch und dann war eben die ganze Zeit, die wurde berichtet, dass der safe kommt. Also wenn 96 den will, dann kommt der. Ne? Und Mann hat da ja einen Draht hin.
Ja, ja, nächste und, Woche unterschreibt er bei Salzburg.
Zack, ist es gescheitert. Also der ist jetzt in Japan gewechselt. Der kommt nicht zu 96. Und dann wurde berichtet, ja, Markus Mann hat soweit schon eigentlich einen Transfer mit einem Stürmer aus der Bundesliga eingetütet. Und zack, zu teuer. Ne? Also ich glaube, dass Schmadtke da jetzt erstmal aufräumt. Und wer weiß, vielleicht ist Weishaupt schon so eine eher, du hast gesagt, sehr offensichtliche,
ja.
Wahl, die jetzt so ein Schmadtke dann trifft. Ne?
Ich habe mal ein bisschen reingeschaut bei Weishaupt, weil es ja wirklich so der Einzige ist, der gerade ernsthaft irgendwie spekuliert wird rund um 96. Und das ist ganz interessant. Also wir hatten mal vor ein paar Folgen drüber gesprochen, wann ist eigentlich dieser Talentstatus vorbei? Und ich hatte damals für mich so gesagt 23, er ist jetzt 24, wie gesagt, und ist auch so ein bisschen über diesen Talentstatus nicht hinausgekommen. Das ist das, was mir Sorgen macht, weil er auch nicht der Spieler ist, der super viele Vorlagen oder super viele Tore schießt auf seinen Positionen. Aber im ersten Moment denkt man, Noah Weishaupt, im Moment kommt er nicht über links hauptsächlich. Und tatsächlich spielt er beide Außenbahnen sehr gut und ist ein sehr progressiver Spieler. Also der geht in den Dribblings, in die 1 gegen 1 und hat viel Raumgewinn mit dem Ball am Fuß. Und an wen denke ich da im aktuellen Kader, den wir schon haben? An Schakrun. Und wenn wir es wirklich schaffen sollten, Schakrun über links und Weißert über rechts so einzusetzen, dass sie da wirklich in den Raum reindribbeln und sich auch trauen, da mal einen Spieler oder zwei allein durch eine gute Ballführung irgendwie aus dem Spiel zu nehmen, boah, dann wäre das schon auf jeden Fall richtig stark. Wie gesagt, auf der anderen Seite steht so ein bisschen, dass er auch die Buden nicht gemacht hat. Ich reite immer auf den Großchancen gerne rum. Er ist außerdem noch stark in raumgewinnenden Pässen, ne? Also mal so ein bisschen in die Tiefe gehen, auch gerade mit einer Dreierkette mit zwei Außenverteidigern, die so hoch stehen, gar keine uninteressante Option. Und er ist ein ganz klar gesetzter Außenspieler. Der kann auch schon mal hinter den Spitzen spielen, so, ne? Aber auf den Außen ist er wirklich stark. Pfeilschnell ist er jetzt nicht.
Ja, so, ne? Aber guck mal, einmal zu diesem gescheiterten Talent. Der ist 24.
Mhm.
Schalte mal die letzten oder spul mal die letzten 3, 4, 5 Jahre von Freiburg zurück. Also, was war Freiburg für eine brutale Mannschaft unter Christian Streich.
Ja, das
stimmt. Und da als Talent hochzukommen und trotzdem so viele Bundesliga-Minuten gesammelt
also 90 Spiele hat er gemacht.
Also der hat richtig viele Bundesliga-Einsätze gemacht und hat jetzt wahrscheinlich gedacht, Alter, ich muss jetzt mal irgendwo spielen, am besten Champions League. Wo kann ich das am ehesten? Bei einer Liga, die nicht ganz so gut ist. Ich gehe zu Legia Warschau. Das ist jetzt schief gegangen. Okay. Da scheint aber gerade Größeres im Argen zu sein. Das wird nicht an Weishaupt liegen.
Ja.
Ey, ich habe da Fantasie.
Fantasie habe ich da auch. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass wir ihn grundsätzlich, dass er für die rechte Seite in Frage kommt, weil dann müsste er ja in jedem Fall, wenn Bundu wieder fit ist, an Yokota und Bundu vorbei.
Ja.
Er hatte jetzt seine letzten Spielminuten im September. Der hat, wenn er gespielt hat, war der immer Joker. Der kam also immer von der Bank und hat so seine 20, 30 Minuten gespielt bei Legia. Deswegen, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er jetzt noch nicht dieser Schmadtke-Spieler ist, den wir uns wünschen.
Kein Ready-to-Perform-Player.
Kein Ready-to-Perform-Spieler, der jetzt zumindest direkt einen Bundu und einen Yokota daraus zieht.
Ja, sehe ich. Ja.
Da bleibe ich mal gespannt. Ich sehe das Potenzial in ihm auch. Wie gesagt, die Frage so ein bisschen, ob sich das jetzt irgendwie lohnt, da zu investieren, weil der wird mit einem Marktwert von 3,5 Millionen, wird er auch nicht günstig in Leihe sein.
Mhm.
Ob sich das irgendwie lohnt, den da jetzt irgendwie auf die Bank zu setzen und dann erstmal ein halbes Jahr über als Joker kommen zu lassen. Mal schauen. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen,
bisschen was passiert. Auf der Abgangsseite gibt es auch schon ein bisschen was zu vermelden. Sterner geht nach Dresden zurück per Laie. Rochelt wechselt zu Arminia Bielefeld, auch per Laie. Ne? Also einmal die A2 runter, scheint gerade irgendwie für die Arminia ganz gut zu laufen. Einfach mal zu gucken, was 96 ablegen könnte. Ne?
Ja, ja, Hannes so schön gesagt, Resterampe.
Ne? Resterampe Arminia.
Ja, und kämpft da jetzt gegen Wöll.
Ja, komisch, oder?
Kann uns ja am Ende scheißegal sein.
Ja, so, aber ne? Ich meine genau das, also für Arminia ist es, die haben da jetzt jemanden wie Wöll und ich glaube, die können auf einigen Positionen verbessern und holen jetzt jemanden, auf dem sie, also auf der Position, wo sie eigentlich relativ gut besetzt sind. Uns kann es völlig egal sein, aber ich weiß nicht, ob sie sich damit so einen Gefallen tun.
Schon auch interessant, sehen, dass zwei Konkurrenten in der Liga die beiden Spieler kriegen. Mhm. Ne? Aber gut, also Sterner wünsche ich einfach alles Gute. Ich glaube, das war ein ziemlich großes Missverständnis.
Ja,
von beiden Seiten. Ne?
Also auch vor Titz verpflichtet.
Der wurde vor,
ne,
Titz verpflichtet, ja, und hat auch nie da wirklich eine Chance bekommen. Und dann kann man ihm nur wünschen, dass er irgendwie da jetzt wieder glücklich wird.
Und was sagt ihr zum Wechsel?
Ja, ich habe erstmal in unsere Gruppe geschrieben, wird da Druck auf neu gemacht.
Ja.
Und jetzt ist er doch schon wieder abgeschoben worden.
Zu Jan Regensburg. Also wir sprechen über Wechsel, den dritten Torwart von 96, vierten Torwart, Akademietorwart, ich weiß es nicht ganz genau, wie ich ihn nennen soll. Auf jeden Fall auch ein ganz talentierter Typ, hat eine U21-Einladung auch bekommen vor kurzem. Deswegen, ich bin mal gespannt und bin irgendwie auch ganz froh, dass er dann da weg ist, erstmal, wenn er nicht spielt und jetzt bei Jan Regensburg.
Ist ja eine Verbesserung für, genau, ihn.
Ich würde sagen,
ich denke mal, dass er dann da auch spielt.
Ja, und was man, glaube ich, sagen kann, in jedem Fall wird die Position des Torwarts im Sommer nochmal spannend bei uns.
Ja.
Das, weil dann könnte Wechsel, also unser Torwart, der Wechsel, der könnte aus Regensburg zurückkommen. Unter Umständen ist Null dann hier durch. Dürfte spannend werden.
Viel Wechsel im Tor. Es gibt noch so ein paar Gerüchte, unter anderem, dass Rogo nach England gehen könnte, aber ich glaube, da hat man erstmal einen Riegel vorgeschoben. Ne? Ich glaube, das sehen wir auch
fände
nicht.
Fände ich schade, wirklich. Ich fände es schade, auch da. Also ich würde Rogo einfach gerne mehr sehen.
Ja, und wir suchen ja in der Zentralen offensichtlich auch noch einen Spieler. Also dann da einen rauszunehmen, also vielleicht, ne, wenn jetzt noch jemand im zentralen Mittelfeld kommt, tatsächlich, dann müsste man Rogo schon die Möglichkeit geben zu spielen, ja, und dann verleihst du den
ja
besser.
Ja, ja.
So, ne? Fair. Aber du sagst schon richtig, eigentlich wollen wir ihn sehen, ne?
Yes.
Oft gefordert. Ja, und aktuell befindet sich die Mannschaft in Belek. Ich glaube, die sind tatsächlich heute gelandet. Oder gestern.
Am zweiten
gelandet. Wir nehmen gerade am dritten heute auf. Und Hannes, du warst schon ein paar Mal in Belek mit dabei. Erzähl mal, wie ist das eigentlich so, wenn man da als Fan anreist mit der Mannschaft? Da sind ja x Vereine, ich weiß nicht wie viele. Da läuft man ja auch hoffentlich oder auch nicht hoffentlich anderen Fans über den Weg. Wie läuft das da ab? Was ist das für eine Atmosphäre da?
Also erstmal ist es schön, weil man hat im Januar wieder so 18 Grad. Also die Türkei ist ja darauf ausgelegt, dass da irgendwie Trainingslager stattfinden. Das ist unglaublich, ob Belek, Lara und wie die ganzen Orte dort heißen, die haben so unfassbar viele Trainingsplätze und Hotels mit Trainingsplatzanbindung. Da hast du Vereine aus der fünften türkischen Liga irgendwie, die da trainieren, machen dann ihr Trainingslager, dann Bundesliga-Vereine, Zweitliga-Vereine, das ist schon cool. Wenn man das vergleicht, die Türkei mit den Trainingslageraufenthalten in Spanien hast du natürlich ein bisschen mehr Gastronomie.
Mhm.
Da kannst du neben dem Trainingsplatz und Hotel auch mal ein bisschen irgendwie ja durch die Bars tingeln und mal an der Beachbar ein paar naschen.
Mhm.
In der Türkei war das immer so ein bisschen so, du bist eigentlich relativ beschränkt auf Trainingsplatz und Hotelbar. Und
aber bist du dafür nicht auch da? Für genau die beiden Sachen?
Ja, klar. Aber die Hotelbars in der Türkei im Januar sind jetzt auch nicht. Also es ist jetzt nicht Hauptsaison, da wird, glaube ich, auch ein bisschen gepanscht, ne? Also da kriegst du jetzt nicht den besten Alkohol, das heißt, kannst dich auf 5-6 Tage Kater einstellen.
Ist doch wie Stadiongefühl einfach.
Eigentlich
da
schon.
Wird auch gepanscht.
Schmeckt ein bisschen wie unser Bier. Nee, also ist eigentlich immer cool, weil du ja direkt eigentlich mit Fußballenthusiasmus ins Jahr startest. Mhm. Du kriegst direkt mit, was auf dem Platz so passiert, welche Spieler irgendwie am Start sind. Ich eigentlich immer am coolsten finde, das Gefühl der Mannschaft so aufzusaugen, ne?
Mhm.
Wie ist die Stimmung auf dem Platz? Wer
wie nah kommst du da ran an die Mannschaft, wenn du da jetzt vor Ort bist? Du bist am Trainingsplatz wie hier auch wahrscheinlich, aber
ja,
wie ist das dann so, die haben ja auch mal frei.
Ja.
Sieht man sich dann da oder wie läuft sowas ab?
Naja, wir hatten in der Vergangenheit dann hier und da auch schon mal so ein paar Mannschaftsabende, so da haben die Fans, treffen sich irgendwie abends mit der Mannschaft und irgendwie auf ein Bierchen und quatschen ein bisschen zum Austausch. Jetzt in Österreich war das auch der Fall, es war auch ganz entspannt.
Mhm.
War natürlich irgendwie ungewohnt, weil alle Spieler neu waren und die kannten sich noch nicht mal.
Ja.
Ne? Und dann mit den Fans irgendwie zu plaudern, war auch ein bisschen eigenartig für die. Aber ja, grundsätzlich ist es eigentlich eine sehr, ich meine, wir sind halt nicht der FC Bayern, wo dann irgendwie 5000 Asiaten ins Trainingslager kommen und da irgendwie Sicherheitspersonal angekarrt wird, sondern du bist da mit ja, maximal irgendwie 50 bis 100 Leuten irgendwie im Trainingslager und siehst immer die gleichen Kapalken, die du über die Jahre kennst und das ist eigentlich sehr familiär und so, dass man da eigentlich seinen Bierkasten fast an die Linie stellen kann.
Und wenn du jetzt an die Trainingslager denkst, wo du so in der Vergangenheit warst, was war da so ein Highlight mit einem Spieler, ein Kontakt? Gab es da irgendwas, wo du sagst, das war irgendwie geil?
Ja, einige, aber ich weiß nicht, ob ich die erzählen kann, ohne dass ich irgendwem oder mir selbst Probleme
mache. Dann nimm doch eine Variante, die für beide gut ist.
Ich erinnere mich an einige Situationen in Österreich, wo wir dann am Wörthersee waren. Da gibt es dann ein großes Casino. Da waren wir dann im Sommer, da ist natürlich dann Hauptsaison. Ja, dann begegnest du ja schon mal ein paar Spielern, die Ausgang haben und dann auch mal einen naschen und dann wird es unter Umständen auch mal spät bzw. früh und da geht der eine oder andere auch mal verkatert auf den Platz.
Bitte, ja. Das sind doch Leistungssportler. Das
sind ja. Leistungssportler.
Nee, war auf jeden Fall immer geil und kann ich jedem 96-Fan nur ans Herz legen, mal so ein Trainingslager zu besuchen und seinen Januar- oder Sommerurlaub dort zu verbringen.
Und ich muss ja auch sagen, es ist doch irgendwie schön, wenn uns mehr verbindet als irgendwie 50, 100 Meter Abstand zwischen Tribüne und Platz. So, ne? Ich finde, das gehört ja auch dazu, dass man da irgendwie, ne, wir machen das ja alles irgendwie für die gleiche Sache.
Ja.
Deswegen hoffen wir jetzt mal, dass Jörg Schmadtke auch echt Gewinnertransfers in den nächsten Tagen präsentiert, dass sie vielleicht sogar schon mit in Belek dabei sind, was natürlich super wäre.
Genau, kurze Prediction. Also sie sind ja bis zum 10. Januar da.
Ja.
Laufen noch neue Spieler dort in Belek auf oder und wenn ja, wie viele?
Ich sag 2.
Boah, Schmatt gekocht, oder was?
Ja, ich glaube ehrlicherweise, dass er jetzt nicht ohne Idee gekommen ist. Ne, der wird, also ich meine, wenn ich jetzt Jörg Schmadtke wäre und ich hätte jetzt ein Angebot von 96 und die würde
ja, sagen,
was willst du, dann hast du doch vorher schon mal drei Telefonate geführt und mit irgendwem gesprochen und gesagt, kann ich da was präsentieren oder nicht oder ne, können wir da über was sprechen. Also ich glaube, da passiert in Belek schon noch was, da kommen zwei Spieler. Ich glaube, der Neuner kommt erst relativ knapp vor Ende.
Der kommt in die Kabine gelaufen.
Der kommt in die Kabine gelaufen und streift sich das Trikot von Schellmann über.
Oh. Ja, zwei wäre geil.
Zwei wäre geil.
Dann sage ich mal einen. Ein neuer Spieler läuft jetzt in dieser Woche in Belek noch auf.
Nee, also wenn fünf Tage später schon.
Wenn Weißhaupt kommt, dann glaube ich noch an einen weiteren.
Ja,
das glaube ich schon.
Also bist du auch bei zwei?
Ja, bin ich bei zwei.
Du musst jetzt eigentlich drei sagen.
Nö, möchte ich nicht. Ja doch, warte mal, ich sage zwei Spieler und einen Scout. Also ich sage Noah Weißhaupt, noch ein Spieler und Schmadtke wird noch ein Geheimnis lüfteln und ein Scout.
Es steht ein neues Lüftel durch Belek.
Wenn wir über Akademie sprechen und Nachwuchs, ist 96 hat sehr viele junge Spieler mitgenommen aus der Akademie.
Ja.
Jasper Reinhold, Ayman Demir, Joshua Sievert, Bilal Bengada, Philipp Kleineberg sowie Montel Ndikom. Der letztgenannte hat schon einen Profivertrag, hat zuletzt aber nur bei den Amateuren gespielt. Und Mustafa Bundu, Hüseyin Şakrun, Dennis Husser und Taijan Kurt, hat mich sehr gefreut, sind auch mit im Trainingslager und setzen ihre Reha dort fort. Und noch ein ganz kleiner Transfer, an dem wir leider keine Teilhabe hatten. Taja Tastelin vom HSC Hannover hat einen Vierjahresvertrag bei Holstein Kiel bekommen.
Stark.
Ey, wenn der da einschlägt,
ja,
ne?
Dann mache ich Markus Mann aber nachträglich die Hölle.
Oder da geht man als HSCler nicht zu 96. Ich weiß da nicht.
Ja, den Move so machst du doch. Also, oder?
Ich glaub, so ja, weiß ich so nicht. Vielleicht Anstand hat so ein junger Spieler nicht.
Ja, weißt du doch. Der HSC, das sind doch die Grünen.
Ja, ich
die
weiß.
Die Grünen und die Blauen, die gehen doch nicht zu den Roten.
Aber wir sprechen hier doch über Karriere. Karriere.
Ach du, Karriere. Ich höre immer nur Karriere.
Kann Mutti noch weiter waschen? Zu Hause ist doch alles super.
Habt ihr von dem geplatzten Paderborn-Mannheim-Transfer?
Ja, krass.
Geil, oder?
Paderborn präsentiert wen? Wie heißt er?
Paderborn präsentiert Kennedy Ogballa am Freitag, also gestern, wenn wir aufnehmen. Er reist auch direkt mit ins Trainingslager mit Paderborn. Und Paderborn sagt, jo, wir haben jetzt hier einen neuen Spieler verpflichtet. Vierjahresvertrag, mega geil, der ist auch im Trainingslager. Und Samstag stand er auch morgens auf dem Trainingsplatz. Und dann hat Waldhof Mannheim gesagt, ja, Moment mal, der spielt bei uns. Der Vertrag ist gar nicht aufgelöst.
Der hat einfach von sich aus gekündigt.
Ja,
ist der Paderborn.
Ja, tatsächlich so ein bisschen. Also was ist passiert? Er und sein Berater, ich glaube, er ist Sportrechtler. Und die haben Waldhof Mannheim über die Feiertage eine fristlose Kündigung auf den Tisch gelegt und gesagt, hier, ihr erfüllt eure Vertragspflichten nicht, deswegen sind wir raus. Die haben natürlich nicht gearbeitet. Kam dann am 1. oder am 2. ins Büro, ein Papier aufgemacht und gesehen, hey, der hat gekündigt. Ja, Moment. Und dann am gleichen Tag, ach, der ist jetzt schon in Paderborn. Ja.
Geile Show.
Der hat wahrscheinlich die Statue vor der Home Deluxe Arena gesehen und wollte dann doch wieder zurück.
Zurück nach Mannheim.
Willst du nicht noch was zu Micho Mango sagen?
Ja, ich habe auch gedacht, deshalb diesem Jahr ist er jetzt ja...
Ja, erste, er darf jetzt und ich werde euch sagen, er bekommt seine Einsatzzeiten.
Er darf jetzt, lass ihn von der Leine.
Ja, ihr könnt den Adler nicht einsperren, ne?
Ich bin ja der Meinung, dass wir ihn performen sehen, aber nicht bei uns. Dass es noch eine Leihe werden wird. Aber wir sind gespannt, was Jörg Schmadtke uns kochen wird. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Das wird wieder eine ganz klassische Folge sein von uns. Und
mit Spielvorausschau dann.
Mit Spielvorausschau, genau. Und wir hören uns dann nächste Woche.
Tja.
Peace.